Ja, guten Mittag. Es geht. Heute Mittag um einen Flüchtling, der es geschafft hat. Er lebt schon seit 40 Jahren in der Fremde, die ihm inzwischen zur Heimat geworden ist. Er hat Familie gegründet, er hat Arbeit gefunden. An die Vergangenheit denkt er nicht gerne zurück, denn er kommt aus einem Volk, dem es dreckig geht, weil sie als Sklaven gehalten werden, grausam, ungerecht behandelt werden. Ihm selber fiel durch besondere Umstände ein anderes Los zu. Er ist im Königshaus aufgewachsen und saß dabei aber dann doch immer zwischen allen Stühlen. Einerseits mit ganz vielen Privilegien aufzuwachsen und andererseits zu wissen, dass er eigentlich zum Sklavenvolk gehört. Eines Tages, als er schon erwachsen ist, sieht er dann, wie ein Aufseher einen Sklaven erschlägt. Einen von seinem eigenen Volk einfach erschlägt. Und da hat er es nicht mehr ausgehalten. Er ist eingetreten für Gerechtigkeit und hat diesen Aufseher ermordet. So gerne wollte er doch jetzt seine Macht und Position nutzen, um sein Volk zu retten, um einzugreifen, um zu handeln, zu helfen. Aber es kam ganz anders. Der Mord an dem Aufseher flog auf und er musste fliehen. In die Fremde, weit weg. Alleine. Als Krimineller, als Mörder gesucht. Aber das liegt nun schon 40 Jahre zurück. An diese Vergangenheit denkt er nicht gerne. Und sie ist auch schon in die Ferne gerückt. Bis zu diesem einen Tag. Bis zu diesem Tag, an dem Gott nochmals neu in sein Leben hineinredet, ihn aufrüttelt aus seinem Alltag und ihn zurückschickt in seine alte Heimat. Ja, wir wünschen uns das oft so, dass Gott zu uns redet, ganz persönlich, ganz konkret. Und wenn es dann passiert, dann ist das manchmal spannender, unbequemer und bedeutsamer, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Lasst uns hören, wie Gott in das Leben dieses Flüchtlings hineinredet. Viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun war. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu.
Mose, Mose.
Ja, Herr?
Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen.
Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen.
Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon?
Ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und dienen.
Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann?
Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt. Der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen.
Ja, was ich an der Bibel so cool finde, ist, dass es eben nicht um irgendwelche abstrakten theologischen Fragen und so weiter geht. Also das auch irgendwie natürlich, aber vor allem eben um einzelne Menschen und deren Geschichte. Und hier geht es eben um diesen Flüchtling, von dem wir eben gehört haben, von dem Sabine erzählt hat, den Gott trotz seiner schwierigen Vergangenheit und Selbstzweifeln gebrauchen wird. Moses Vergangenheit war wirklich alles andere als einfach und vorzeigemäßig. Wie ihr schon gehört habt, ist er am Hof des Pharao aufgewachsen und musste dort zwar nicht als Sklave leben und da arbeiten und schuften und so weiter, fühlte sich aber trotzdem noch mit seinem Volk verbunden und das ganze Elend ließ ihn nicht so richtig los. Letztendlich wurde er sogar zum Mörder und musste fliehen. Und trotzdem und vielleicht auch genau deswegen beruf Gott ihn. Genau, denn wie wir eben gehört haben in der Bibelstelle, kommt Mose eines Tages zum Berg Horeb beziehungsweise zum Berg Sinai und dort begegnet Gott ihm. Und zwar auf ganz unerwartete Weise, wie man sich vielleicht so eine Gottesbegegnung im ersten Moment nicht so vorstellen würde, nämlich in einem brennenden Dornbusch, so dass Mose erstmal gar nicht so richtig versteht, um was es hier eigentlich geht oder was da eigentlich abgeht so. Er wundert sich und fragt sich merkwürdig, warum verbrennt der Busch denn nicht und so. Und ich finde das cool, dass dieser Gedankengang hier in der Bibel so detailreich beschrieben ist. Wie ihr auf der Folie sehen könnt, habe ich so ein bisschen die Überschrift als menschlich, Mose als menschlich beschrieben. Und das finde ich einfach super cool, weil Stelle zeigt, wie menschlich und wie authentisch er ist und dass er einfach so sagt, so, hä, merkwürdig, was geht denn hier ab und so. Das fand ich super sympathisch und konnte mich voll gut damit identifizieren. Genau, und dann kommt eben dieser krasse Auftrag von Gott und Gott sagt eben, dass er gesehen hat, wie es seinem Volk geht und dass er sieht, was sie durchmachen müssen und dass er es befreien möchte. Und dafür will er Mose senden, dass er die Israeliten befreit und aus dem Land führt. Und da habe ich mir so gedacht, wow, was für eine Aufgabe, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich, glaube ich, da an Moses Stelle gewesen wäre, hätte ich nicht gewusst, wie ich da reagiert hätte. Und ich glaube auch, dass Mose im ersten Moment ziemlich perplex war und gar nicht wusste, was er sagen sollte. Und anstatt zu sagen, ja klar, kein Thema, wann geht's los und so, hat er eine ziemlich krasse Frage gestellt, an der ich sehr hängen geblieben bin. Und zwar fragt der Gott, wer bin ich schon? Denn Mose hat schon super lange mit seiner Identität zu kämpfen gehabt und hat viele Fehler gemacht, die auch noch an diesem Zeitpunkt an seinem Selbstwert und so weiter rütteln. Außerdem erfährt man auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 7, als von ihm erzählt wird, dass Mose früher mal viel selbstbewusster war und sogar versucht hatte, das Volk aus eigener Hand zu befreien. Daran ist er aber gescheitert. Und ich glaube, auch das hängt irgendwie noch in seinen Gedanken nach. Und in dem Moment, als Gott ihm den Auftrag gibt, glaube ich, denkt er nur daran, an dieses Versagen und so weiter und kann nicht so richtig nachvollziehen, warum Gott jetzt ausgerechnet ihn auswählen soll. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Fragen. Also bei mir ist das zumindest so, diese Frage, wer bin ich schon, warum sollte Gott so jemanden wie mich gebrauchen? Ich meine, keine Ahnung, was kann ich schon bewegen? Und das Coole ist, dass Gott darauf sowohl für Mose als auch für uns eine Antwort hat. Und zwar sagt er nicht auf die Frage, wer bin ich schon, so zu Mose, Mose halt, was willst du so? Sondern er sagt, ich stehe dir bei, beziehungsweise ich stehe euch bei. Also er schaut gar nicht auf Moses Umstände und was ihn vielleicht für diesen Job aus menschlicher Sicht disqualifizieren könnte. Sondern er lenkt den Blick auf sich selber, wer er selbst ist. Und dadurch gibt er Mose eine Identität. Und zwar sagt er, du bist der, dem ich beistehe. Und das Ganze gilt auch für uns heute. denn es ist egal, wie unsicher oder ungeeignet wir für etwas sind, weil es darum geht, wer Gott ist und wir die sind, denen er beisteht. Und nachher, wir haben noch einen Song für euch nach der Predigt, wo wir genau das hören. Es ist nicht wegen dem, wer wir sind, sondern wegen dem, wer du bist. Und das ist richtig cool. Genau, und ein wichtiger Punkt ist, dass Gott uns trotz allem ausstattet. Und genau, es ist nicht egal, was wir durchmachen müssen oder was uns vielleicht negativ geprägt hat oder irgendwie so, denn Gott möchte mit uns an den Dingen arbeiten. Und ich glaube, wir sind ihm wichtig und ich glaube auch, dass er für uns seinen Plan, dass er für seinen Plan auch unsere Stärken als Menschen nutzen möchte und er uns manchmal besser ausstattet, als wir vielleicht denken würden. Ich glaube nämlich nicht, dass Mose umsonst beim Pharao aufgewachsen ist oder jahrelang gut trainierter Hirte war. Genau, und der letzte Punkt, der uns wichtig geworden ist, bevor ich an Aaron weitergebe, ist, dass die Basis der Nachfolge und Berufung immer Vertrauen ist. Denn auch Mose musste diesen Schritt gehen und war trotz dieses Gesprächs mit Gott immer noch von Zweifeln erfüllt und musste den Absprung letztendlich selber wagen. Und den ganzen Prozess kann man in den Kapiteln danach noch weiterlesen, wo man einfach wirklich merkt, wie Mose am Struggeln ist, wie er nicht weiß, wie er das machen soll, wie er sich entscheiden soll. Denn sich auf Gott und seinen Auftrag für uns einzulassen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und fordert auf jeden Fall mega Mut und ein Vertrauen, auch in den kleinen Dingen im Leben. Und so unbequem das auch klingen mag, hat man es selbst in der Hand, die Schritte zu gehen. Denn ohne dieses Vertrauen hätte Mose sich nicht aufs Glatteis bzw. in die Wüste gewagt, wäre der CT nicht am Lokschuppenprojekt dran und hätten wir uns niemals auf diese Predigt eingelassen. Denn wie ihr seht, ist Vertrauensschritte gehen für jeden was anderes und auch Berufung ist was ganz Individuelles. Denn nicht jeder wird jetzt ein Volk aus der Gefangenschaft befreien, also mal schauen, ich kenne euch ja nicht, aber wir sind auch nicht Mose. Aber dafür sind wir Julia, Aaron und Sabine und so weiter. Gott hat von jedem von uns etwas Eigenes vor, wenn wir uns darauf einlassen. Aber auch an Mose und seiner Persönlichkeit und dem ganzen Prozess, der damit zusammenhängt, kann man sehen, wie scheiße schwer das sein kann. Also das ist immer so einfach gesagt, ja, einfach Gott vertrauen und so, dann wird das schon alles. Aber dieser Schritt kann auch echt wirklich schwer sein. Und es kann schwerer sein, als man sich es wünscht. Und man muss vielleicht auch was aufgeben. Aber ich glaube, Gott sieht auch das. Und er will auch da reinkommen, in diesen ganzen Prozess und so weiter. Ich glaube, manchmal guckt er uns auch an mit so einem Zwinkern im Gesicht und sagt sich, trau dich einfach, ich habe was Cooles mit dir vor.
Julia hat ja super viel über Mose erzählt und das ist mega cool, weil wir super viel von ihm lernen können und weil wir super viel, also das ist total tröstend, finde ich, zu sehen, dass auch Mose, der später als so krasser Anführer bekannt ist, dass der auch mal so, was denkst du eigentlich, Gott, dass du mich hier auswählen willst, dass der genau solche Gedanken hatte wie wir auch. Genau, bei mir geht's aber nicht um Mose, sondern bei mir geht's um Gott, das ist eh viel cooler. Genau, weil der Fokus dieses Textes und der Fokus von dieser ganzen Geschichte und übrigens auch aller Geschichten aus der Bibel liegt nicht auf Mose, nicht auf den Menschen, nicht auf Menschen, die irgendwas Krasses, super Übernatürliches alleine schaffen, sondern auf Gott, der das Ganze möglich macht. Und dieser Geschichte bekommen wir super viel, einen super großen Einblick in Gottes Charakter, in seine Denk- und Handelsweise, was ich einfach total cool finde, weil man ihn so richtig kennenlernt nochmal. Und das im Alten Testament. Genau. In diesem Text füllt sich der Name Gott mit so viel Inhalt, dass wir zwei Flipcharts dann irgendwann voll hatten. Und ich kann leider gar nichts davon alles erzählen. Aber was so cool ist, einfach, dass Gott kein abstrakter, inhaltsloser Begriff ist, sondern gefüllt mit Zusagen, ganz konkret und unmissverständlich. Und deswegen ist mein Thema auch, Gott wird konkret. Genau. Und einen Teil dieser Zusagen finden wir in den Versen 7 bis 9 und da bekommen wir Gottes Perspektive so ein bisschen mit, was er so gedacht hat und wie er die Sachen sieht. Und ich habe diese Verse in zwei Teile aufgeteilt. Einmal Gott als Zuhörer. Und ich werde mal kurz vorlesen, was in dieser Stelle steht. Und zwar, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Wow, Gott entgeht offenbar nichts. Gott sieht, was los ist und Gott hört und er weiß, wie sehr die Israeliten leiden müssen. Er hat Mitleid. Wie ermutigend und tröstlich kann es sein, wenn wir an irgendetwas leiden und jemand interessiert sich, hört uns zu, versteht unsere Probleme oder fühlt mit uns. Allein, dass diese Sorgen, der Schmerz und das Leid bei Gott ein so offenes Ohr finden, ist allein schon eine so wunderbare Zusage und ein Trost. Du bist mit deiner Last nicht ungesehen, sondern gesehen und gehört und verstanden. Zweitens, Gott als Handelnder. Und ich bin gekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares, großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott sieht, hört und weiß nicht nur so, wie es uns geht, sondern er handelt auch darauf. Er sieht nicht tatenlos zu, er handelt. Ganz konkret. Er kommt, er befreit, er führt und bringt uns eine neue Perspektive. Er bringt uns neue Hoffnung, er bringt uns neues Leben. Wie tröstlich ist es, einen Gott zu haben, der handelt, der uns nicht im Stich lässt, der bei uns bleibt und treu ist. Er hat sich an den Bund erinnert, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Er stößt einen Prozess in Mose und in seinem Volk an und macht Unmögliches möglich. Und weil ihm das Ganze jetzt so unglaublich wichtig ist, wiederholt er das Ganze nochmal. Aber diesmal kommt noch etwas dazu. Ich lese nochmal vor. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Vor diesem ich schicke dich, denkt man sich so, boah, wie cool, Gott sieht und hört das Leid und jetzt handelt er so voll und rettet sein Volk so mega episch mit so richtig krassen Plagen und so und dann noch so einer Meeresteilung und am Ende kommt eine riesige Explosion oder sowas. Also richtig krass. Und es stimmt auch, Gott tut Wunder. Er tut Übernatürliches. Und er rettet sein Volk. Aber er tut das nicht alleine. Gott beruft Menschen, ihm zu helfen und stößt ganz persönliche Prozesse bei ihnen an. Gott könnte den Pharao auch easy alleine platt machen, aber er liebt die Gemeinschaft und er liebt es, Menschen wachsen zu sehen. Aber ganz wichtig ist, dass er ist und bleibt der Retter, nicht Mose. Was uns noch wichtig geworden ist, oder was mir auch in diesem Teil sehr wichtig geworden ist, ist, dass Gott sich ganz persönlich vorstellt, also wirklich so, ich bin der und der. Und das finde ich auch mega cool, weil allein sich daran schon so viel birgt. Und das, da will ich euch noch kurz mit reinnehmen. Genau, wir erfahren dort seinen Namen und ich lese kurz den Vers vor, das steht in Vers 14. Da fragt ja Mose so, wer bin ich denn? Und er antwortet, ich bin da. Sagt zum Volk Israel, der ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Der Herr, er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Wie cool ist es denn bitte schön, dass Gottes Name nicht einfach nur ein Name ist, sondern schon eine tiefe Zusage in sich ist, die all unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Gottes Name beinhaltet nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und Zukunft. Genau, deswegen habe ich jetzt, um das zu erklären kurz, habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet, weil Tabellen sind super zum Veranschaulichen und kann man nochmal das Publikum so mit reinnehmen. Und zwar, dass Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Dieser Zuspruch kann man sehen, dass er sich, als er sich am Anfang vorstellt, sagt er, ich bin der Gott deines Vaters oder der Gott, den dein Vater schon verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und so weiter. Daran merkt man schon so einfach, ich war da. Ich war schon da. Ich war der Gott von deinem Vater. Dein Vater hat mich schon angebetet. Ich war für ihn da. Mit dem Ding, das, wo er sagt, ich bin gekommen, um die Israeliten zu befreien, um mein Volk zu befreien, sagt er ganz klar, ich bin jetzt da und ganz greifbar und jetzt für euch spürbar. Und mit dem, ich werde euch hinausführen, ich werde euch in ein Land führen, wo Milch und Honig überfließen, sagt er ganz klar, ich werde für euch da sein. Und das gilt auch für uns. Und Gott stellt damit eine so große Sehnsucht von uns. Diese Ewigkeit, diese Treue, diese Kontinuität, diese Vertrauensbasis, die das schafft, die wir Menschen vor allem in unserer Zeit hier brauchen. Gott bleibt. Diese Treue, diese ewige Treue, die in diesem Namen steckt, die über unsere Zeit hinausläuft, sie verändert sich nicht, sie bleibt gleich. Und diese Treue und leidenschaftliche Liebe werden vollendet und nochmal erweitert in Jesus, der kommt und für unsere Sünden stirbt und wieder aufersteht. Er bestätigt nochmal dieses Bild von einem so persönlichen Gott. Eine ganz konkrete Vorstellung von Gott finden wir auch nochmal ein wenig später in Kapitel 34, Vers 6 war das, Vers 6 bis 7, genau. Und ich habe ein bisschen weitergelesen und habe diese Stelle gelesen und ich habe so gestaunt, weil es einfach, ich wusste nicht, dass Gott so prägnant sich und so klar sich vorstellt und sagt, das bin ich, genau so und das bleibt so. Genau, und das werde ich jetzt noch kurz vorlesen, weil es das so gut zusammenfasst. In der Situation darf Mose Gott ganz persönlich begegnen, darf ihn aber nur anschauen, nur hinterher gucken, aber nicht anfassen. Also ich lese vor. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr. Ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Und das finde ich so ermutigend. Wenn wir uns Gott so anschauen, dürfen wir so viele Dinge über ihn erfahren. Und das Tolle ist, dass diese Zusagen, die in seinem Namen versteckt sind, für jeden von uns anders sind. Und für jeden von uns anders in unserer Beziehung mit ihm an Tiefe gewinnen. Der Name erweitert sich und er gewinnt an Tiefe, je länger wir mit ihm unterwegs sind. Genau das erleben auch die Israeliten und Mose, während sie mit Gott unterwegs sind. Das heißt, Gott wird nicht nur Retter, sondern auch viel mehr noch. Aber wir müssen genauso aufpassen, dass wir Gott nicht nur auf diese Dinge reduzieren. Allein an dieser Nichtgreifbarkeit und Zeitlosigkeit seines Namens, an dem Bild des brennenden Dornbusches, den Mose zwar sehen kann, aber nicht irgendwie berühren kann oder Gott sonst näher kommen kann, merken wir einfach, dass trotzdem noch so eine gewisse Distanz oder Unsicherheit bleibt. Und das kennt jeder von uns. Das ist einfach Teil des Glaubenslebens. Und ich finde das so stark, dass das hier auch so bildlich noch rübergebracht wird. Ich glaube, dass wir als Einzelne von diesem Text super ermutigt sein können. Für manche ist es hoffentlich ein mega Zuspruch. Für manche ist es auch bestimmt eine mega Herausforderung. Ich habe selber diese Woche total mit dem Thema gekämpft. Also ich war zwischenzeitlich, habe ich mich so gefühlt, ich kann dich gerade nicht so anbeten, wie du beschrieben wirst, als Retter und als ewig und immer da. Und vielleicht geht's euch ähnlich. Ich glaube aber, dass wir hier eine ganz konkrete Erinnerung und Ermutigung für uns auch als Gemeinde bekommen. Okay, mein Notenständer. Egal, ich nehme es einfach so, ich bin eh am Ende. Also, wir als Gemeinde können darauf vertrauen, dass Gott unsere Situation mit dem ganzen Lockschuppenprozess sieht. Das lag mir irgendwie auch auf dem Herzen, habe ich direkt dran gedacht, als ich diese Predigt geschrieben habe. Wir können darauf vertrauen, dass er unsere Gebete hört und dass er weiß, was wir durchmachen müssen. Er sieht alle Schwierigkeiten und alle Anfechtungen. Und er begleitet uns und führt uns dadurch. Und vielleicht sieht's an manchen Stellen bei uns persönlich, wie auch vielleicht in diesem Lockschuppenprozess, nicht so aus, als ob er uns führt und leitet, als ob er der große Retter ist und das Meer vor uns teilt. Aber Gott spricht genau in diese Situation rein. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Diesen Vers hatte ich irgendwie, der wurde mir, ist mir ziemlich nahe gekommen, weil der letztens in der Losung stand, ziemlich passend zu diesem Text bei Mose. Und das würde ich euch auch gerne zusprechen. Also lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und alles, was uns bleibt, ist darauf vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält, weil seine Geschichten oder alles, was wir aus der Bibel lernen, ist, dass Gott treu ist, dass er bleibt, wenn alles andere geht, dass er bleibt, dass er treu ist. Er hält seine Versprechen.
Ja, wir haben gesehen, wie Mose von Gott seine Identität zugesprochen bekommt und zu Vertrauensschritten herausgefordert wird. Und uns wurde Gott vor Augen gemalt, wie er ganz konkret wird, als Zuhörer, als Handelnder, als der Ich bin da, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich möchte euch sehr Mut machen, nochmal zu Hause 2. Mose 1 bis 3 diese Kapitel durchzulesen. Vielleicht habt ihr Lust, dann auch einfach noch weiter zu lesen und einfach zu schauen, wie das da lebendig wird in diesen Texten, in dieser Geschichte. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch noch einladen, einen Schritt zurückzutun, wenn man so will, von dieser Geschichte und zu sehen, wie hier Mose hineingenommen wird in Gottes ganz große Geschichte. Hineingenommen in Gottes große Geschichte. Gott sagt in Vers 7, wir haben es gehört, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß genau, was mein Volk in Ägypten erleiden muss. Ich will sie aus diesem Land herausführen in ein gutes Land. Erinnert euch nochmal an die Situation. Hier spricht Gott zu Mose. Das heißt, Gott erzählt dem Mose, was ihm am Herzen liegt, wenn er das Leid des Volkes Israel sieht. Gott erzählt dem Mose, was er tun will. Und dann sagt Gott zu Mose, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Merkt ihr, was hier passiert? Mose hört zu, während Gott erzählt, was er vorhat. Und dann wird Mose in diese große Geschichte Gottes hineingerufen. Eine Geschichte, die viel größer ist als das, was Mose überblickt zu dem Zeitpunkt. Eine Geschichte, die lang vor ihm angefangen hat und lang nach ihm noch weitergehen wird. Mose hineingenommen in die große Geschichte Gottes. Und dabei wird er zur Gebetserhörung für die Israeliten. Die Israeliten schreien zu Gott in ihrer Not. Und Gott antwortet darauf, indem er Mose beruft und Mose schickt. Mose wird zur Gebetserhörung Gottes für die Israeliten. Und mich hat das total bewegt. Wie schön, wenn man eine Gebetserhörung für andere Menschen sein darf. Und das ist nichts, was wir planen können, aber wir können uns Gott zur Verfügung stellen und dürfen das erleben. Hineingenommen in Gottes große Geschichte. Ich glaube, darum geht es immer wieder in dieser ganzen Predigtreihe. Berufen und beauftragt ist sie überschrieben. Und zur Berufung und Beauftragung Gottes gehört immer, dass wir in eine Geschichte hineingenommen werden, die unser persönliches Leben übersteigt. Christsein bedeutet nicht nur, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, sondern Christsein bedeutet auch, dass ich in das Leben von Jesus hineingenommen werde. In sein Handeln, in seine Geschichte, in das, was er tut in dieser Welt. Und das gibt unserem Leben einen ganz großen Horizont und Bedeutung. Mich selber begleitet seit einigen Wochen ein Gebet von Edith Stein. Ich zitiere daraus nur die letzten Zeilen. Ich bin in deinem Mosaik ein Stein, wirst mich an die rechte Stelle legen, in deine Hände bette ich mich ein. Ich bin in deinem Mosaik ein Stein, wirst mich an die rechte Stelle legen, in deine Hände bette ich mich ein. Und dann können Fragen kommen. Werde ich dann als einzelne Person eigentlich noch gesehen? Oder gehe ich unter in dem großen Ganzen? Komme ich dann nicht vielleicht zu kurz? Und ich glaube, da sind wir wieder bei Vertrauensschritten. Die Einladung zu vertrauen, dass Gott das große ganze Bild im Blick hat, sieht, hört, eingreift, aber auch jeden Einzelnen, auch uns mit dem, was uns bewegt und das nie gegeneinander ausspielt. und zu vertrauen, dass unser Leben auf Gottes Wegen vielleicht nicht leichter wird, aber erfüllter und sinnvoller. Ich möchte dir Mut machen, Gott zu fragen, Gott, wo ist mein Platz in deinem Mosaik, in deiner großen Geschichte? Gott, wo kann ich eine Gebetserhörung für andere Menschen werden? Und dabei geht es nicht um das Große und Besondere, sondern ich glaube gerade darum, dass wir uns heute im Alltag öffnen für Gottes Anliegen und uns damit hineinnehmen lassen. Und die Grundlage dafür, das ist die uns von Gott zugesprochene Identität. Eine Identität, die nicht an dem hängt, was wir tun oder nicht tun, sondern wer wir in der Beziehung zu Gott sind. Und davon handelt jetzt auch das Lied, das wir jetzt einspielen wollen nach der Predigt als Nachklang. Ein Lied, das genau diese Identitätsfrage aufgreift, zuspricht. Und ihr könnt einfach dem Lied zuhören. Der Text wird mit an die Wand geworfen. Ihr könnt auch in dieser Zeit anderen Gedanken von der Predigt nachklingen lassen, die für euch jetzt wichtig waren.